Predigt überschrieben, Jesus will's wissen, was soll ich für dich tun? Zunächst mal geht es um die Begegnung mit Jesus. Da ist einer, der traut sich, der schreit laut nach Jesus, denn er hat gehört, dass er ganz, ganz, ganz in der Nähe ist. Die große Hoffnung eines Mannes kann sich jetzt endlich erfüllen. Alle Konventionen lässt er einfach fallen. Vielleicht hatte er auch gar keine. Er macht sich geradezu zu einem lästigen Störfaktor und mit seinem Schreien übertönt er die ganze Volksmenge. Da ist ein Mann, den ich bezeichnen möchte als einen ohne Menschenfurcht. Zumindest an diesem Tag. Zumindest zu dieser Zeit. Und Jesus will wissen, was er für diesen Mann tun kann. Er interessiert sich für seine Nöte. Denn er hat schließlich eine Antwort darauf. Sein Interesse ist nicht theoretischer Art. Wir fragen ja manchmal Menschen, wie geht's dir? Aber wenn dann eine Antwort kommt, die uns herausfordern würde, dann sagen wir oft nur, ach, das tut mir aber leid. Was hat der andere davon? Jesus dagegen gibt eine Antwort, indem er an ihm handelt. Nun möchte ich zunächst mal auf Begegnungen eingehen. Die allermeisten Begegnungen, behaupte ich mal, die wir haben, sind belanglos. Stimmt ihr dem zu? Wenn wir mal so quer durch unser Leben denken, natürlich nicht unsere Begegnungen heute. Die sind überhaupt nicht belanglos. Die meisten Begegnungen haben keine Bedeutung. Oder ich sag mal, fast keine Bedeutung. Es ist ein Hallo. Es ist ein Small Talk. Man hat sich mal wieder gesehen. Man hat sich vielleicht abgedatet, so wenn man sich vielleicht beim Aldi trifft. Und wie geht's der Familie? Was macht die Oma? Ja, alles im grünen Bereich. So ungefähr lauten ja die meisten Antworten. Denn erstens ist das nicht die Situation, um ausführlich zu erzählen. Und man denkt, na ja, so genau will der andere das ja nun auch nicht wissen. Ja? Was soll ich mir Mühe geben? Ich war auf einer Silberhochzeit, da waren viele, die ich kannte, aber natürlich auch Leute, die ich nicht kannte. Und es ergab sich natürlich ein Gespräch, man sitzt ja lange am selben Tisch beim Essen und mit ein Paaren war es wirklich so ein Smalltalk. Aber ein Mann, und der saß mir sogar diagonal gegenüber, gar nicht so ganz direkt, wir kamen in ein Gespräch, das wurde so persönlich und so inhaltsreich, dass wir nachher unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht haben und im Kontakt sind. Und ich glaube, daraus wird noch einmal etwas Hilfreiches entstehen. Das ist die besondere Begegnung, die ich an dem Tag hatte. Meine Frage an euch, wie waren denn deine Begegnungen mit Jesus? In dem Hauskreis, in dem ich bin, sprachen wir einmal darüber, und einer sagte, und zwar etwas verhalten, wenn ich mir an einem Tag keine Zeit für eine Begegnung mit Jesus genommen habe, dann fragt er mich abends, wo warst du denn heute? Ich habe auf dich gewartet. Und ein anderer machte Fortsetzung, auch ein Mann, und er sagte, bei mir ist es schlimmer. Eine ganze Woche ist vergangen. Und als ich nach einer Woche zu Jesus kam, da sagte er, mein Sohn, wo warst du denn? Ich hatte so viel für dich bereit. Du bist aber nicht gekommen, um es dir abzuholen. Und er war beschämt darüber. Und das spürten wir noch, als er uns das erzählte. Frage, wie oft machst du dich auf, um Jesus zu begegnen? sich aufmachen heißt nicht unbedingt irgendwo hinzugehen, aber es heißt, seinen Alltag zu unterbrechen und das Handy beiseite zu legen, die Arbeit mal liegen zu lassen und einfach nur die Zeit zu nehmen, um mit Jesus zusammen zu sein. Still, mit seinem Wort, hörend, betend, lobpreisend, wie auch immer. Wir haben eben den Text gehört. Ich knüpfe daran an. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, um zu evangelisieren. Das war seine permanente Arbeit, Aufgabe, sein Ministry. Er war unterwegs, um von Gott zu reden, vom Reich Gottes und ein wenig auch von sich, aber meistens in einer gleichnishaften Art. Evangelisation und Heilungsdienst gehören bei Jesus zusammen. Wir können auch sagen, Heilungsdienst und praktische Hilfe, das zu geben, was ein Mensch braucht, gehören bei ihm zusammen, wie bei einer Münze, die zwei Seiten hat. Es war damals spektakulär, als es sich herumsprach, dass dieser Jesus von Nazareth unterwegs ist, weil sich durch ihn so vieles ereignete, was für die Menschen neu war. Das hatte es vorher nicht gegeben. Das war ereignisreich, das war lebensverändernd, das war aufrüttelnd. Und viele sind ja mit ihm gezogen, haben sich diesem Tross von Menschen angeschlossen, weil sie neugierig waren, weil sie es wissen wollten. Wenn wir es auf heute umsetzen, Menschen, und ich denke, eine ganze Reihe von uns gehören dazu, gehen ab und zu mal zu einer Konferenz, zu einem Seminar oder zu einem Seminartag oder zu einer Freizeit. Weil wir wissen, da ist mehr vom Wirken Jesu durch den Heiligen Geist erkennbar, erlebbar, auch für uns selbst, als in einem einzelnen Gottesdienst. Mehr Zeit, mehr Möglichkeit. Dort ist die Anbetung konzentrierter, stärker, länger, größer. Dort kann man sich mehr auf Jesus einlassen. Wenn Menschen sich Zeit nehmen, auch am Sonntagmorgen schon, bevor der Gottesdienst anfängt, schon zu Hause oder am besten schon am Samstagabend. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die sagen, mein Sonntag beginnt samstags abends. Da stelle ich mich drauf ein. Da komme ich zu Jesus, weil ich am Sonntag wirklich bereit sein will, etwas zu empfangen. Arbeit hält uns ab von der Jesusbegegnung. Zumindest wenn sie uns sehr innerlich und äußerlich herausfordert und beschäftigt. Und jetzt kommen wir zu diesem Hilferuf eines bedürftigen Menschen. Und ich frage euch, hast du Hunger nach einer Begegnung mit Jesus? Hast du innerlich in deinem Herzen Hunger nach einer Begegnung mit Jesus? Sozusagen face to face. Der blinde Bartimäus war ein Benachteiligter. Ein Blinder ist ja ohne Hilfe anderer Menschen richtig abgeschnitten vom Geschehen. Er kriegt es nicht mit oder nur ein bisschen akustisch. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil vom eigentlichen Geschehen. Es gab noch keine Blindenschrift. Noch keine Schule für Blinde, wo er hätte lernen können, die Bibel zu lesen oder sogar einen Beruf zu erlernen. So blieb ihm nur eins, zu betteln. Das bedeutet im Grunde, behindert sein heißt arbeitslos sein, heißt betteln müssen. Und damit ist man automatisch auf der untersten Stufe der Gesellschaft. Eine soziale Beschreibung, die auch heute für manche Menschen durchaus zutrifft. Er war abhängig von der Güte und Barmherzigkeit der Menschen. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht sehr demütigend? Wenn ich solche Menschen sehe, dann zieht sich mir oft das Herz, mein Herz zusammen. Heute, wie damals, sehen wir Menschen vor den Kirchen sitzen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in Oberramstadt auch der Fall ist, aber in den Städten ist es auf jeden Fall so. Vor jeder Kirche sitzen Bettler, weil sie denken, na, da gehen doch die Frommen hin. Die sind ja barmherziger als andere. Und dort kriegen sie wahrscheinlich mehr als in den Geschäftsstraßen, als wenn sie vorm Kaufhof sitzen in Darmstadt oder vor anderen großen Kaufhäusern. Irgendwo am Straßenrand sind die Menschen, die wir kaum wahrnehmen. Wie gehen wir selber damit um? Wie gehst du damit um? Schaust du weg? Und wenn ja, warum? Warum schauen wir weg? Ist es nicht so, dass wir denken, das hilft sowieso nichts, wenn ich dem jetzt einen Euro gebe? Bei dem ist Hopfen und Malz verloren, Alkoholiker. Ist es nicht so, dass wir ganz schnell Menschen in eine Schublade einordnen, mit unserem Vorurteil, wie er oder sie wahrscheinlich sowieso ist? Wegschauen, vorbeigehen, übersehen, verdrängen. Ich war auf dem Flughafen, wir wollten als Gruppe, ich glaube, in den Libanon fliegen. Und dann kommt eine Frau, ich schätze Mitte 30, ärmlich angezogen, hat einen Becher in der Hand und bettelt und bettelt. Ich habe 4 Kinder zu Hause, bitte helfen Sie mir. Ich habe 4 Kinder zu Hause, bitte helfen Sie mir. Wie die Stimme so klingt, das macht was mit uns. Und dann habe ich sie angesprochen und gefragt, wo kommen Sie denn her? Aus Syrien. Und ich dachte, da fliegen wir jetzt gerade hin. Also nicht nach Syrien, sondern in den Libanon, um den syrischen Flüchtlingen mit unserem medizinischen Team zu helfen. Und ich dachte, das ist doch paradox. Da investieren wir richtig Geld. Ohne dem geht's nicht. Medikamente kosten was und Operationen noch mehr. Und hier ist eine Frau, die kommt quasi aus derselben Situation. Und da will ich wegschauen? Das geht doch gar nicht. Dann habe ich ihr was gegeben und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal, diese Gruppe, die gehört zu mir. Zu denen können Sie gehen. Und die haben dann alle ihr Portemonnaie aufgemacht und haben ihr was gegeben. Uns ist unbehaglich zumute, wenn wir ehrlich sind. Ich denke jedenfalls, den allermeisten geht es so. Da sind die Beinamputierten. Wenn ich die sehe, in Frankfurt-Höchst sitzen oft welche. Beide Beine amputiert. Die kriegen vom Staat nicht so viel, wie sie brauchen, um vernünftig leben zu können. Die Menge der Arbeitslosen, die Mütter mit einem Baby, die selbst im Winter eingewickelt in Decken da irgendwo sitzen oder herumlaufen. Ausländer mit einem Schild vor sich, ich habe Hunger. Bitte helfen Sie mir. Prüft mal eure Gedanken, prüft mal euer Herz. Was empfindet ihr, was denkt ihr? Denken wir nicht auch manchmal Schmarotzer? Dahinter steckt eine Bande, die haben die nur vorgeschickt. Die werden ausgenutzt, die kriegen doch alle Sozialhilfe. Wir können es heute überhaupt nicht mehr unterscheiden. Es ist so vielfältig geworden. Und es stimmt, es gibt Banden, die schicken die Armen vor und die selber kriegen nur einen kleinen Teil davon. Und die Armen machen sich und die anderen, die Banden dahinter, die sahnen richtig ab. Es ist eine tragische Situation, die sich entwickelt hat. Aber wir haben gelesen, das gab es damals schon, vor 2000 Jahren. Frage, hast du dir schon mal Zeit genommen und dich neben so einen Menschen gesetzt, auf eine Bank irgendwo, und gesagt, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Wo kommst du her? Was ist passiert, dass du jetzt hier betteln musst? Das wäre eine Option. Probier das mal bei einem Menschen. Wird sicher eine interessante Erfahrung. Ich will mich jetzt nicht rühmen, aber ich habe es immer wieder getan und immer wieder getan und habe manche tragische Geschichte gehört. Und dann habe ich meistens gesagt, komm, ich kaufe dir was zu essen oder ich gebe 10-Euro-Schein oder wie auch immer. Bartimäus hörte mit seinen gesunden Ohren, dass da eine ganze Menschenmenge kam und an ihm vorüberging. Wow, was ist da los? Er fragte die Erstbesten, was ist da los? Und dann kam die Antwort, da ist Jesus von Nazareth. Und weil er von ihm schon so viel Gutes gehört hatte, war er jetzt ganz kribbelig. Er wurde ganz nervös, sein Herz schlug höher und er dachte, das ist jetzt mein Moment, das ist jetzt meine Chance. Der könnte mir vielleicht helfen. Er war in der Synagoge gewesen. Er wusste, dass dieser Jesus ein Sohn und ein Nachkomme Davids war. Er wusste Bescheid. Und jetzt dieser Augenblick, das könnte für ihn das ganze Leben verändern. Aber wie konnte er Jesus nur finden? Hunderte von Menschen in diesem Tross. Er durfte den richtigen Augenblick nicht verpassen, sonst war es zu spät. Jetzt oder nie. Man muss seine Chance im Leben ergreifen. Und dann schreit er. Hilfe! Hilfe! Jesus, hilf mir! Obwohl Jesus im Gespräch war mit vielen, hörte er seinen Namen. Er hörte, dass Jesus ihn beim Namen rief. Wahrscheinlich hat er gesagt, Herr Jesus, Sohn Davids, wie auch immer. Er erweist ihm Ehre. Er zeigt, dass er etwas von ihm weiß, dass er informiert ist. Das ganz Spannende hier ist, Bartimäus hat keine Menschenfurcht. Und wenn er sie hat, dann ist er drüber gesprungen. Er hat sie überwunden. Er hat in der Vergangenheit erlebt, wohin das führt, wenn er sich aus Angst vor Menschen und vor deren Gerede immer nur still verhielt. Er war bis jetzt ein Verlierer geblieben. Es war ihm völlig unwichtig, was diese Menschen jetzt hier dachten. Es ging darum, das Richtige zu tun. Fragen wir uns einen Moment mal, wie es mit unserer Menschenfurcht ist. Wenn ich von mir rede, ich bin geradezu zur Menschenfurcht erzogen worden von meiner Mutter. Die hat 1000 Mal gesagt, was werden denn die Bangerts sagen? Aha, kennt ihr auch so eine Familie? Die Familie Bangert und besonders der Herr des Hauses. Was werden denn die Bangerts sagen? Sie hatte eine innere Abhängigkeit von der Meinung dieser angesehenen Familie, die 2 Häuser weiter von uns wohnten. Das war natürlich mein großes Pech. Was sagen Sie dazu, wenn ich in einen Urlaub fahre, der ganz weit weg ist? Kleidung, Autokauf. Lebensstilfragen. Ich muss das nicht erläutern. Ihr wisst, wovon ich rede. Sie hatte ihre innere Abhängigkeit gar nicht bemerkt. Das war fast ein Ritus. Ja. Sie hat aber diese Erziehung auf mich übertragen, diese Einstellung. Und das hatte natürlich zur Folge, dass ich mich dann auch automatisch bei jeder besonderen Entscheidung gefragt habe, was werden denn die Bangerts dazu sagen? Und ich habe immerhin 20 Jahre in meinem Elternhaus gelebt. Heute haben die Menschen vielleicht einen anderen Namen. Was werden gewisse Autoritätspersonen sagen? Oder die, die mir wichtig sind und deren Beurteilung, deren Gunst mir wichtig ist oder dir wichtig ist? Wenn ich etwas initiiere, was außerhalb der Norm ist, was werden die Leute sagen? Und heute sage ich, ja und? Ja und? Lass sie reden, lass sie reden. Es interessiert mich nicht, nicht mehr. Bei mir hat es jahrelang gedauert, bis mir diese Zusammenhänge klar wurden, dass ich Grenzen hatte, dadurch, dass ich in einer gewissen Menschenfurcht lebte. Und die Grenzen waren einfach nur schrecklich und haben mich gehindert, manches zu tun, was ich eigentlich in meinem Herzen tun wollte. Es bedeutet eigentlich, eine innere Einstellung einzunehmen und zu sagen, Herr, ich will tun, was du sagst. Ungeachtet der Müllers und Meyers und Schulzes und Lehmanns und Schmitz, ungeachtet all der Stimmen. Ich werde tun, was du sagst. Das ist eine Herzensentscheidung. Und was für eine? Die habe ich getroffen. Vor wie vielen Jahren, das ist schon eine Weile her. Kann mich daran nicht genau erinnern. Aber als ich das gesagt habe, hat Gott mich freigesetzt. Wirklich freigesetzt von der Menschenfurcht. Ich glaube, ich überprüfe mich immer mal selbst, aber ich glaube, ich kann sagen, ich habe heute keine mehr. Egal, wer es ist, egal wie hoch die Autoritäten sind, egal in welchem Land, egal wer, wo, wie in Deutschland, wenn Jesus mir einen Auftrag gibt, gehe ich hin und rede und tue, was ich soll. Sonst hätte ich Himmelsperlen nicht gründen können. Sonst hätte ich nicht nach Pakistan gehen können und privat, als Privatmensch, als private Margret Meyer eine Schule gründen können. Ihr Lieben, es ist wunderbar, wenn Gott uns frei setzt von unserer Menschenfurcht. Kleinen Moment zum Nachdenken. Vielleicht macht ihr mal die Augen zu. Was bedeutet das, was deine Mutter dir sagt? In dieser Beziehung, ja, es ist klar. Dein Vater, deine Schwiegereltern, Schwester oder Bruder, dein Vorgesetzter, Kollegen der Firma, dein Nachbar, wenn du dein Haus orange anstreichen willst oder blau oder irgendeine andere Menschen, okay. Wir wollen jetzt keine lange Übung daraus machen, aber dann wird es etwas bewusster. Wir kommen zurück zu Bartimäus. Er erlebt das ganz Typische. Er wird empfunden als ein Störenfried, weil er hat ja nun ganz, ganz laut gerufen, geschrien und sein Rufen war außerhalb der Tagesordnung. Das stand nicht im Protokoll. Da sind die Ordner, die Mitarbeiter, die Jünger Jesu ganz schnell zur Seite. Und sie wollen ihn beschwichtigen. Komm, sei still, das stört hier nur. Wer stört, fliegt raus. Als ich zur Schule ging, war das noch so. Die Mehrheit muss vor den störenden Minderheiten geschützt werden. Wenn wir natürlich heute in die politische Szene hineinschauen, dann hat sich die Minderheit ganz schön aufgerüstet. Aber es ist mir eine grundsätzliche Frage, ist das richtig? Bei Bartimäus führt es dazu, dass er nur noch lauter schreit. Wenn Jesus mit 500 Menschen hier unterwegs ist, dann gab es ein Volksgemurmel. Jetzt sind wir da an dieser Stelle, von der Bernd schon sprach. Es gab ein großes Volksgemurmel. Wenn der Gottesdienst nachher zu Ende ist, und wie viel sind wir heute hier? 60? Wenn die Kinder dazukommen, wird es noch toller. Ein großes Volksgemurmel. Das ist normal, wenn Menschen zusammen sind, ja? Und da wollte Bartimäus durchkommen. Was zählt denn da die eine Stimme? Die eine Stimme, die Jesus beim Namen ruft, die zählt. Und zwar immer. Das ist ein Merksatz. Die eine Stimme, die Jesus beim Namen ruft, die zählt. Weil derjenige Jesus wirklich braucht. Jesus unterbricht sein Programm. Stopp! Ganzer Tross, stopp! Stehen bleiben. Wer war das? Wer? Und dann waren diejenigen, die ihn beschwichtigen wollten, plötzlich etwas irritiert. Und sie hatten gar keine andere Wahl, als Bartimäus zu Jesus zu bringen. Und jetzt wird's richtig schön. Er bleibt stehen. Er wendet sich Bartimäus zu. Und jetzt ist er ganz der Seelsorger. Er ermutigt Bartimäus mit den Worten: Hab keine Angst. Da war doch noch so ein Rest da. Das hat er wahrscheinlich daran gesehen, dass er ein bisschen nervös vor ihm stand. Hab keine Angst. Spätestens jetzt kannst du deine Angst wirklich loslassen. Das nächste: Sei getrost oder sei getröstet. Der Meister ruft dich. Die große Frage Jesu: Was soll ich für dich tun? Jesus handelt nicht einfach, der hat's ja gesehen. Er handelt nicht einfach an ihm. Er nimmt Bartimäus ernst, er geht auf ihn ein. Und genauso nimmt Jesus dich ernst. In deiner Persönlichkeit. Ungeachtet des Alters oder des Geschlechts. Ungeachtet, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder wie kurz ist. Er will, dass wir Menschen ihm direkt sagen, was Jesus für uns tun soll. Rabuni, hebräisch, Meister, Herr, Herr Jesus, dass ich sehen kann. Dass ich sehen kann. Herr Jesus, dass ich wieder sehen kann. Herr Jesus, dass ich wieder laufen kann. Herr Jesus, dass ich gesund werde. Herr Jesus, dass ich meine Gleichgültigkeit überwinden kann und wieder zum Leben komme. Herr Jesus, dass ich rauskomme aus meiner Lethargie oder aus meiner Depression. Herr Jesus, dass ich mich nicht länger wie ein Opfer verhalte, sondern dass ich aufstehen kann und weiß, wer ich bin. Jesus sieht den Glauben und er sagt zu Bartimäus: Dein Glaube hat dich geheilt. Ach, ihr Lieben, das bringt uns immer so ins Schleudern. Kann Glaube heilen? Oder Jesus? Oder wie wirkt das zusammen? Wir erschrecken ja manchmal, wenn wir das so lesen: Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Es gibt ja etliche solche Wunderheilungen, die Jesus aufgrund des Glaubens der Person oder der Eltern oder der Freunde Menschen heilt. Also Jesus ist da gar nicht so kleinlich, ja. Mal ist es der Glaube der Mutter, mal ist es der Glaube des Vaters. Mal sind es die vier Freunde, die einen Kranken durchs Dach lassen. Mal ist es die Mutter, die hinter Jesus herruft für ihre belastete Tochter. Das ist ein eigenartiges Ding. Jesus hat nicht eine Methode, er hat verschiedene Methoden, aber der Glaube spielt eine Rolle, und zwar eine ganz entscheidende Rolle. Im Glauben berühren wir Jesus. Die Frau mit dem Blutfluss, auch wieder eine große Menschenmenge. Herr, wenn ich nur dein Gewand berühren könnte, nur dein Gewand berühren, dann würde mir schon geholfen sein. Und so geschieht es. Jesus spürt in dem Moment, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Wir brauchen Begegnung und Berührung mit Jesus. Hier ist es ganz sichtbar. Jesus vollzieht keine Handlung an Bartimäus. Er spricht ihm die Heilung einfach nur zu. Und dieses Zusprechen ist auch etwas Wichtiges unter uns Menschen. Im Namen Jesus sage ich dir. Und dann können wir natürlich nicht Dinge sagen, die wir wünschen, sondern können wir nur zusagen, was verheißen ist im Wort Gottes. Und so können wir in Vollmacht beten, indem wir das Wort Gottes zusprechen und Menschen damit aufrichten. Und dann möge es immer wieder geschehen, dass Kranke berührt werden und Besserung oder sogar Heilung oder sogar völlige Wiederherstellung geschieht. Und Gott sei Dank haben wir solche Zeugnisse. Ich habe es selbst erlebt, obwohl ich nicht in allen Situationen gesund geworden bin. Aber ich habe Heilung erlebt und bin sehr dankbar und werde es nie in meinem Leben vergessen. Also, die Begegnung, ich möchte fast sagen, zwischen diesen beiden, er schaut ihm in die Augen. Aber einem Blinden kann man nicht in die Augen schauen, dem kann man nur auf die Augendeckel schauen. Aber dann kommt es, nachdem er gesund, geheilt, sehend geworden ist, kommt es dazu, dass er Jesus sieht und nicht nur sieht, sondern erkennt. Er kennt, wer er ist, wer er wirklich ist. Er erkennt ihn gleichzeitig mit den Augen seines Herzens. Und dann folgt er ihm nach. Dann geht er mit, dann geht er hinterher, weil er mehr wissen will, viel mehr wissen will. Das Ziel ist, dass Menschen die Liebe und die Allmacht Gottes erkennen und sie dadurch zum Lob und zur Anbetung Gottes kommen. Das ist das Ziel jeder Heilung. Nicht nur Besserung oder Funktionsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit. Ihr Lieben, es wäre zu wenig. Jesus heilt 10 Leprakranke. Alle gleich. 9 ziehen fröhlich ihre Straße und sind happy, dass sie wieder zum Leben und in die Gemeinschaft zurückkehren. Aber einer kommt zu Jesus zurück und hat erkannt, was das bedeutet. Er bedankt sich, er geht in den Tempel und lobt Gott. Er hat verstanden, wozu Heilung dient. Um Gott zu ehren, um dadurch ein Anbeter zu werden, ein Lobpreiser zu werden oder ein Dankender zu werden. Oder einer, der Zeugnis gibt hier und da und dort. Am liebsten erzähle ich, wenn ich Menschen, die Jesus noch nicht kennen, etwas von meinem Leben sage, rede ich am liebsten über Gebetserhörungen. Weil es immer dann erkennbar wird, da war etwas unmöglich, aber Jesus hat eingegriffen und hat etwas getan, was aus seiner Allmacht und Liebe herauskommt. Ich möchte noch eine Erfahrung erzählen, die auch damit zu tun hat, mit beidem. Das war in der Anfangszeit, als ich bei Open Doors begonnen hatte, 1. September 2004. Markus Rothe, der Leiter, hatte mir gesagt, ich könne in dem Apartment wohnen, das sie dort angemietet hatten, so ein Suttering-Apartment. Das war mein Büro und meine Wohnung zugleich, aber nur für 4 Monate. Und nach den 4 Monaten würde ein evangelischer Pfarrer kommen, dem das zugesagt sei. Und ich müsste mir dann eine neue Bleibe suchen, aber wir hätten dann gemeinsam unser Büro dort. Okay, das klang Anfang September ja ganz gut. Aber dann wurde es Dezember. Ich fragte alle meine Freunde, die ich dort hatte. Gute Bekannte, kann ich bei euch vorübergehend eine Unterkunft haben? Vorübergehend. Wie lange denn? Naja, das weiß ich nicht so genau. Nein, bei uns geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht. Alle haben Nein gesagt. Alle. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Weihnachten kam näher und es war der 23. Dezember, der letzte Arbeitstag im Jahr. Und ich hatte nichts, wo ich ab 1. Januar hätte schlafen können. Ich wohnte in Essen, 250 Kilometer entfernt. Nichts, um zu pendeln. Und dann habe ich wirklich zu Jesus gerufen, geschrien. Das habe ich nicht erst an dem Tag getan, das habe ich schon vorher getan. Aber dann war es mir sehr, sehr, sehr ernst. Ich habe gesagt, Jesus, ich fahre heute nicht weg, bevor ich weiß, wo ich am 1. Januar schlafen kann. Ich bin immer nur an den Wochenenden gependelt, wenn ich frei hatte. Es war 3 Minuten vor 12, symbolisch gesprochen, 3 Minuten vor 12. Und ich war betend vor Jesus, Herr, zeig mir jemand, Herr, zeig mir jemand. Und dann kam ein Name in meinen Kopf von einer Frau. Ich wusste, sie ist Witwe, ich wusste, sie ist katholische Katholikin und wohnte in Kelkheim. Wir kannten uns nicht. Wir waren uns einmal begegnet, als sie 2 Personen nach Neuansbach in meiner letzten Pastorenstelle zum Healing Room brachte. Und da hatte ich sie persönlich begrüßt. Und sie hat mich, keine Ahnung, wahrgenommen oder nicht. Der Name kam in meinen Kopf. Und ich sagte, Jesus, die kennt mich doch gar nicht. Das war so, als ob Jesus sagt, was willst du eigentlich? Menschenfurcht, weil sie mich nicht kannte. Und ich gar nicht wusste, wie ich meine Situation einer fremden Person erklären soll. Ich nahm das Telefon und ohne noch länger zu zögern, rief sie an. Also im Internet findet man ja jede Telefonnummer, jedenfalls fast jede. Und dann war sie sofort am Telefon, eine forsche Stimme. Ich sagte, wer ich bin. Sie wartete einfach nur. Und ich sagte, Frau, sowieso, ich habe da mal eine Frage. Und dann kam ich richtig ins Stottern. Ja, ich kann auch ins Stottern kommen. Und sagte, ich brauche vorübergehend eine Unterkunft, habe meine Situation kurz erklärt. Wäre es eventuell möglich, haben Sie ein Zimmer frei? Und dann war die ganz klar und ganz straight und ganz kurz und sagte, ja, wann wollen Sie es angucken? Ich dachte, ui, das geht aber jetzt schnell. In 5 Minuten. Meine Überraschung war schon gewaltig. Ich bin hingefahren. Ja, komm rein, glaube ich sofort du zu mir gesagt. Ja, wir kennen uns ja. Das war mir nicht bewusst. Und dann hat sie mir das eine und das andere Zimmer gezeigt. So, das hat kein Waschbecken, das hat ein Waschbecken. Ich sagte, ja, dann nehme ich das mit dem Waschbecken, ja. Und da habe ich 5 Monate gewohnt. 5 Monate. So, meine Menschenfurcht. Ich bin abhängig, ich bin bedürftig, ich brauche Hilfe, ich muss Menschen fragen. So, die Altbekannten habe ich gefragt, aber die haben mich alle abblitzen lassen. Und jetzt muss ich eine fremde Person fragen. Das war eine Demütigung. Ich war Pastorin. Es hat mir gut getan. Es hat meinem Stolz sehr gut getan. Der musste mal so ein bisschen in die Mangel. Und dann war es für mich ein Geschenk, 5 Monate bei dieser Frau leben zu dürfen. Und dann bin ich umgezogen und hatte mir eine Wohnung gesucht in Kelka. So, warum erzähle ich das? Es geht um Gebet. Es geht um Überwindung von Menschenfurcht. Und ich bin überzeugt, jeder von uns hat irgendwo diesen Hemmklotz in sich, der uns nicht frei macht, die Schritte zu gehen, die wir gehen sollen. Weil Jesus uns das klar gemacht hat. Ich komme zum Schluss. Jesus fragt dich, was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Und jede Antwort ist anders, individuell. Nehmt einen ganz kleinen Moment der Stille und überlegt euch die Antwort. Und dann möchte ich beten. Was brauchst du jetzt, heute oder gegenwärtig am allermeisten von Jesus? Herr Jesus Christus, du willst es wissen. Du willst es von uns ganz persönlich wissen. Und du fragst uns heute, was soll ich für dich tun? Und mit meinen Geschwistern hier bringe ich die Menschenfurcht zu dir. Und ich bete, dass du uns zu Überwindern machst. Und dass in dem Moment, der irgendwann wieder kommen wird, diese Erinnerung da ist, wo wir aus Furcht von Menschen verachtet zu werden oder nicht anerkannt zu werden oder gemieden zu werden oder beurteilt zu werden, wo wir in dem Moment deine Kraft zur Überwindung brauchen. Herr Jesus, ich bete, dass da, wo praktische Hilfe nötig ist, du die Hilfe schenkst. Herr, und ich spreche deine Regentschaft über unserem Leben aus. Du regierst, du führst uns, du gibst uns die Anleitungen, zeigst uns die richtigen Menschen, du gibst uns neu eine Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Herr Jesus, und wir wollen empfangen, was du bereit hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier. Schenk jedem die Antwort auf das, was er dir jetzt so in seinem Herzen hinhält. Rede und wirke und handle du. Und ich danke dir jetzt schon für das, was du tust und wie deine Antworten aussehen. Amen.